Hallo und herzlich willkommen zur 89. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge basiert auf einem Gespräch mit Antje Valentin, das wir in ihrem Büro in Berlin-Mitte geführt haben. Sie ist seit März 2024 Generalsekretärin des Deutschen Musikrats und eine Frau mit unglaublich viel Energie. Dementsprechend hat sie viel Spannendes aus ihrem Leben mit Musik an verschiedenen Orten in Deutschland zu erzählen. Antje Valentin studierte Instrumentalpädagogik mit Hauptfach Klavier an der Universität der Künste Berlin sowie Kultur- und Medienmanagement an der Hochschule für Musik Hans Eisler Berlin und war viele Jahre als Pianistin und Pädagogin tätig. Sie leitete die Musikschule Berlin-Friedrichshain und war stellvertretende Leiterin der Landesmusikakademie Berlin. Von 2011 bis Anfang 2024 war sie Direktorin der Landesmusikakademie NRW in Heeg. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten und wünsche nun viel Spaß beim Zuhören. Antje, ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammensitzen in deinem Büro im Deutschen Musikrat in Berlin. Du bist jetzt seit März 2024 Generalsekretärin des Deutschen Musikrats. Und ich dachte am Anfang, wäre es spannend, von dir zu hören, wie man eigentlich in so ein Amt kommt, wie dein Weg war und was dich immer angetrieben hat auf deinem Weg.
Ja, gute Frage. Also ich freue mich auch sehr, dich wiederzusehen, Daniela. Wir haben uns ja schon vor langer Zeit mal kennengelernt. Und wenn ich zurückdenke, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwie mal in meinem Fokus lag, sowas zu machen. Also es hat so eine gewisse Entwicklung vom selber Musik machen und wie wahnsinnig Klavierunterricht in allen möglichen Formen geben, auch Gruppenunterricht, und mich immer dafür zu interessieren, wie eine Musikschule funktioniert. Und das war gar nicht so leicht als Honorarlehrkraft in Berlin. Ich war 10 Jahre hier als Honorarlehrkraft wirklich heftigst unterwegs und bin sehr früh schon Lehrervertreterin geworden. Und war eigentlich so aus Selbstverständlichkeit auch im Tonkünstlerverband. Und als Lehrervertreterin damals in dem Ende der 80er fiel dann die Mauer und plötzlich saßen wir Lehrervertreter aus allen Berliner Musikschulen mit den Kolleginnen und Kollegen aus Ostberlin zusammen.
Spannende Zeit.
Das war so heiß. Also ja. Wir saßen am Prenzlauer Berg in einem halb abgebrochenen Gebäude und haben uns einfach mehr erzählt, wer wir sind, wie wir arbeiten. Parallel lernte ich da Aktive im Deutschen Tonkünstlerverband Berlin kennen, die sehr unzufrieden waren mit ihrem Verbandsvorstand. Und dann haben wir eine kleine Revolution gemacht. Wir haben cool. als junge Verbandsmitglieder ein Minderheitenbegehren durchgesetzt. Das sieht so aus, dass man nach bestimmten Paragraphen in Satzungen und auch im Vereinsrecht mit 20% der Mitglieder eine außerordentliche Mitgliederversammlung verlangen kann. Und in dieser dann seinen Vorstand absetzen kann. Und genau das haben wir gemacht. Mit ganz viel Briefe schreiben und so damals noch. Und es ist uns gelungen.
Wie groß war denn euer Team, das sich darum gekümmert hat?
Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also im Kern haben wir, glaube ich, so 6 bis 10 Leute. Und haben dann aber auch von den 300 Mitgliedern eben die 20%, die 60 organisieren können, die schriftlich zustimmten, sodass der amtierende Vorstand gezwungen war, eine Mitgliederversammlung einzuberufen. Da haben wir Antrag auf Absetzung gestellt. Dann hat die Mehrheit zugestimmt und schwuppdiwupp war der Vorstand weg. Das war eine unglaubliche Demokratieerfahrung für mich, weil wir durch viele Kontakte in die Szenen, gerade in die Musikschulen und zu den Honorarkräften, spürten und hörten, dass die wirklich unzufrieden waren, weil unsere Belange als Musikschullehrkräfte und die meisten DTKV-Mitglieder in Berlin waren damals Musikschullehrkräfte nicht wirklich vertreten wurden. Was ich nicht ahnte, war, dass ich sofort als Berufsanfängerin im Vorstand des Berliner DTKV war. Und dann war ich auch noch gleich stellvertretende Vorsitzende. Und unser Vorsitzender war ein Professor der UdK Berlin, der Universität der Künste, der nun wirklich nicht den Papierkram machte, also machte ich ihn. Also lernte ich mal ganz schnell eben 10 Finger schreiben und mit einem Rechner umgehen. Mein Mann und ich hatten unseren ersten Rechner mit Bernstein-Bildschirm. Es war total heiße Zeiten, also 91 war das.
Ja.
Und dadurch bin ich ins Verbandsgeschäft reingewachsen.
Also durch so ein Erfolgserlebnis, ich kann was bewirken und dann, zack, hattest du direkt viel Verantwortung.
Genau. Und dann hatte ich plötzlich hacke viel zu tun, musste Mitgliederversammlungen organisieren, stellte Projektanträge, holte Gelder rein, weil ein Mitglied, eine sehr engagierte klassische Sängerin, wollte ein Vorsingepraktikum anbieten für den deutschsprachigen Raum. Gesagt, getan, wir hatten ein Konzept, wir hatten einen Finanzplan gebastelt, ich habe an Stiftungen geschrieben, ich kriegte Geld, plötzlich verwaltete ich Geld.
Und was ist ein Vorsingepraktikum?
Ein Vorsingepraktikum heißt, junge Sängerinnen und Sänger, die noch im Studium sind oder auch abgeschlossen haben und die trainieren wollen, das Vorsingen in Theater und Oper und Oratorium, um Jobs zu kriegen.
Okay.
Ja? Also dieses Training in, wie präsentiere ich mich?
Ja.
Das haben wir, glaube ich, dreimal durchgeführt. Und plötzlich war ich also Projektleiterin für sowas. Hatte ich noch nie gemacht. Hat irre Spaß gemacht, hat gut funktioniert. Und meine Idee, dass ich eigentlich mein Leben lang gerne Klavier unterrichte und selber spiele, ist irgendwie ergänzt worden durch, ich organisiere und bringe Menschen zusammen. Und das hat mir so einen Wahnsinnsspaß gemacht, dass ich dann auch überlegt habe, ich bewerbe mich für eine stellvertretende Musikschulleitung. Da war hier in Berlin gerade eine Vertretung einer Erziehungsurlauberin ausgeschrieben und ich kriegte den Zuschlag. Das war dann die Musikschule Friedrichshain, 97. Und da stellte sich aber raus, dass als ich einstieg und dort anfing, der Leiter, der eigentliche Chef seines Amtes enthoben war. Da war irgendwas passiert, man konnte ihn also mit Fug und Recht aus seinem Amt entfernen.
Die nächste interessante Situation.
Ich kam als völlig unbeleckt mit klassischer Bürokratie und Verwaltung in ein Bezirksamt, wo man eben als ein Teil des Bezirksamtes war, agierte die Musikschule noch vor der Bezirksreform in Berlin. Und dann habe ich eben ganz schnell gelernt, Musikschule zu leiten, vom Volkshochschulleiter. Und
Wahnsinn.
Mich durch die Berge liegen gebliebener Dinge gearbeitet, nebenbei den Lehrgang in Trossingen gemacht für Musikschulleitung, viel auch gelernt, wie öffentliche Verwaltung funktioniert und viele, viele andere Dinge.
Und du hast ja auch noch mal Kulturmanagement studiert dann, also auch noch mal.
Das war danach dann. Also ich habe dreieinhalb Jahre diese Musikschule geleitet und erstmal diesen Lehrgang in Trossingen gemacht. Und als der fertig war, habe ich Kulturmanagement studiert an der Hans Eisler. Also ich fuhr damals auch schon mit dem Motorrad immer durch Berlin, weil ich ganz am westlichen Ende wohnte und dann immer nach Friedrichshain mitten rein musste und dann bin ich mal rüber nach Mitte. In Mitte war ich Studentin und in Friedrichshain Musikschulleiter.
Fährst du heute auch noch Motorrad?
Ja, sehr gern.
Wow, durch Berlin. Stelle ich mir auch spannend vor.
Bestes Fahrzeug überhaupt.
Und nicht so eine kleine Vespa oder so, sondern ein richtiges Motorrad.
Nee, eine 650er Suzuki Varadero.
Cool, würde ich gerne mal sehen.
Ja, ich nehme mich hinten drauf.
Ich sehe es jetzt gerade so vor mir, wie du auf dem Motorrad sitzt. Du hast jetzt gesagt, damals, Anfang der 90er, waren die Musikschullehrkräfte unzufrieden. Heute ist ja wieder eine schwierige Situation. Deswegen gab es ja die Mikado-Studie, die du jetzt mit präsentiert hast. Würdest du sagen, die Probleme waren ähnliche oder es hat sich verändert? Also das frage ich mich oft, ob die Probleme die gleichen immer wieder kommen.
Sie sind ähnlich. Also damals war es vielleicht sogar entspannter, weil wir wirklich nicht alles in Rechnung stellen mussten. Also heutzutage ist der Papierkram nochmal weitaus größer geworden.
Ja, leider.
Und ich bin jetzt nicht ganz aktuell informiert über die Höhe der Honorare, aber ich habe den strengen Verdacht, dass die nicht im Rahmen dessen gewachsen sind, wie wir Inflation hatten. Und das heißt, es wird immer prekärer fürs alltägliche Leben, aber erst recht in der Alterssicherung. Und mich hat sehr beeindruckt, dass eine Kollegin jetzt neulich bei einer großen Aktionsveranstaltung, die Landesmusikrat Berlin und Verdi zusammen gemacht haben, da stand wirklich eine Kollegin auf der Bühne, sagte, ich war 33 Jahre voll beruflich Honorarkraft an Berliner Musikschulen und stehe jetzt da mit 850 Euro Rente.
Ja.
Das macht einen wirklich betroffen. Das heißt, da ist schon die sozialversicherungsrechtliche Angestellten-Ebene eigentlich wirklich die richtige. Und das macht ja auch was mit Musikschulen, weil man ganz anders zusammenarbeiten könnte und auch ganz andere Verantwortlichkeiten verteilen kann.
Ja, ich denke auch, also die prekäre Arbeitssituation ist das Hauptproblem, so wie ich das wahrnehme. Und man muss schon sehr viel Idealismus mitbringen, um diesen Job zu machen. Oder man muss sich andere Sachen überlegen, wie man dann überleben kann oder auch im Alter. Aber darüber wollte ich hier gar nicht so tief einsteigen, weil das ja auch gar nicht so mein Bereich ist. Du wolltest aber gerade noch was sagen dazu.
Ja, also man muss sich das wirklich gut überlegen. Und das ist sicherlich einer der Gründe, weil der Ruf auch von der Sicherheit der Bezahlung bis hin zu Arbeitsumständen gelitten hat und abwärts gegangen ist, dass wir so wenig Nachwuchs haben. Das zeigt ja auch diese Mikado-Studie wirklich in Zahlen und in den qualitativen Interviews. Da muss sich was ändern. Gleichwohl gibt es natürlich tolle Arbeitsverhältnisse in anderen Städten und Ländern, Bundesländern. Und es gibt auch gut funktionierende private Modelle, weil man kann sich auch durchaus darauf konzentrieren, seine eigene unverwechselbare Arbeit gut zu vermarkten. Also man ist ja frei als Instrumentalkraft, ja, sich was selbst zu gestalten. Ich habe auch schon immer überlegt, damals, als ich doch unglücklich war teilweise mit den Zuständen an den Musikschulen, hatte ich so Pläne gewälzt, eine private Musikschule aufzumachen.
Ja, auch spannend. Und hohe Chance auf Selbstverwirklichung, wenn man sich die entsprechenden Skills aneignet, ne, mit der Vermarktung.
Genau.
Fällt mir auch gerade jemand Junges in Lübeck ein, der das ganz gut kann, glaube ich. Ja.
Genau, weil der Markt ist da, es gibt einen Bedarf, aber natürlich ist die Teilhabeorientiertheit bei öffentlichen Musikschulen ganz anders. Aber auch dazu sind Musikschullehrkräfte häufig pädagogisch nicht gut vorbereitet für Gruppensituationen und ganz heterogene Zielgruppen. Da ist noch viel zu tun, glaube ich. Aber genau weil sie das machen und können, müssen sie anders bezahlt werden.
Wo wir jetzt gerade bei diesem Thema Lehrkräfte sind in Musikschulen und ich würde vielleicht auch noch jetzt die allgemeinbildende Schule mit reinnehmen, wäre auch so eine Frage an dich, was du glaubst, was die wichtigsten Aufgaben von MusiklehrerInnen in Musikschulen und Schulen heute sind überhaupt? Wie siehst du das?
Meine Erwartungen sind da hoch, weil es geht schon im Kern darum, einfach Musik als Kunst und als Erlebnis zu vermitteln und das vor allem nicht akademisch verstaubt und wissensbasiert, sondern in einer sehr klugen Kombination von Erleben und selber machen und Wissen und reflektieren, also wie es ja eigentlich in der Pädagogik sowohl an Musikschulen als auch an Schule das Optimum ist, dass man das klug verbindet. Und ich glaube aber, dass Musiklehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen darüber hinaus noch für die gesamte Schulatmosphäre wirklich prägend sein können.
Ja.
Weil wenn sie den Raum kriegen mit AGs und Aktionen und Projekten und vielleicht auch Außenkräften, anderen Projektmacherinnen und Machern zusammenzuarbeiten, können ganz enorme Dinge entstehen. Und da scheint mir ganz häufig, dass die Realisation und die Möglichkeit, das umzusetzen, definitiv von der Schulleitung abhängt.
Absolut.
Wenn die Schulleitung es mag und es großartig findet, kriegt diese Schule damit auch einen Ruf. Und das ist eigentlich nur mein Appell an jede Art von Schulleitung, egal mit welchem fachlichen Hintergrund. Damit kann man ja auch Schulen, und heutzutage sind ja auch Schulen in Konkurrenz bei weniger werdenden Schülerinnen und Schülern in manchen Regionen, damit kann man Schule auch wirklich vermarkten und ins Gespräch bringen.
Ja, das, was du sagst, habe ich auch so erlebt. Ich war ja auch Musiklehrerin hier in Berlin an der Clay-Schule, ist jetzt schon auch einige Zeit her, aber wir hatten auch ein tolles Musikkollegium, sehr engagiert, also das schon seit den 70er Jahren da ganz viel aufgebaut hatte, also mit einer gewissen Geschichte. Mhm. Ich denke auch, dass also Schulen Orte sind, an denen wir das Zusammenleben üben und die Musik kann da total Einfluss drauf nehmen. Und ich erinnere mich bis heute oder erzähle Studierenden auch bis heute Geschichten von den Jugendlichen und was wir erlebt haben und was die Eltern mir auch zum Teil gesagt haben. Die kamen dann zum Elternsprechtag zu mir, um zu erzählen, wie wichtig Musik für ihr Kind ist. Mhm. So, nicht, weil sie wissen wollten, wie steht mein Kind da mit den Noten, sondern um das zu sagen, also wie wichtig das für ihr Kind ist. Und vielleicht hast du ja auch eine schöne Geschichte für uns HörerInnen aus deinem Leben, wo du gemerkt hast, welche positive Kraft Musik hat oder das Musizieren in der Öffentlichkeit. Fällt dir da eine Situation oder ein Moment ein, wo du das für dich ganz klar gespürt hast und dachtest, das ist eigentlich etwas, was ich supporten will, also auch politisch, so wie du es jetzt tust?
Absolut. Also es gibt etwas, was ich auch erzählen will, weil mein Herz daran so hängt. obwohl ich zwischendurch noch viele andere Erlebnisse hatte, die mich emotional, musikalisch total berührt haben. Aber ich konnte 2023 im Sommer den letzten Mal dabei sein, als ein mir sehr wichtiger Lehrgang der Musikerinnen und Musiker aus diversen Kulturen anspricht und ihnen ermöglicht, mit einem ein Jahr berufsbegleitenden Lehrgang ein musikpädagogisches Zertifikat für den außerschulischen Bereich zu erringen, zusammen zwischen Landesmusikakademie Nordrhein-Westfalen und Hochschule für Musik und Tanz Köln. Und diese Abschlussveranstaltungen, wo alle Teilnehmenden immer so zwischen 15 und 20 Menschen aus wirklich 4 bis 5 Kontinenten gemeinsam auf der Bühne stehen und auch durcheinander gemixt, also jetzt nicht kontinental zusammengefasst sozusagen, musizieren. Das sind immer die größten Momente gewesen in meinem beruflichen Leben, zu erleben, wie ich diese Menschen, die ich ja im Lehrgang auch über Monate kennenlernen konnte, ich habe Teile auch unterrichtet, dann auf der Bühne ihre selbst zusammengestellten Stücke und entwickelten Improvisationen, wie diese Menschen auf der Bühne musiziert haben und das Publikum eigentlich zu Tränen gerührt war, weil es war absolut großartige Musik, noch nie gehört in dieser Zusammenstellung, weil dann eine indische Sängerin mit einem arabischen Kanunspieler und einem lateinamerikanischen Perkussionisten und einem afrikanischen Griot, der alle möglichen Instrumente spielt und singt, gemeinschaftlich etwas ganz Neues geschaffen haben. Und das auch ganz deutlich sagen, das ist möglich, weil wir hier sind, in Deutschland, und wir verstehen uns als damit verbunden. Und das ist eine Szene, die in meinen Augen noch viel zu wenig Beachtung findet und die wächst und die ein hohes Potenzial hat. Da hängt mein Herz dran. Man kann das übrigens noch auf YouTube finden, also immer noch auf dem Kanal der Akademie zu finden.
Ja, ich habe ähnliche Erfahrungen. Ich musste gerade an Wassim Mukdad denken, ein syrischer Musiker, den ich hier bei Singalong Berlin kennengelernt habe und mit dem ich hier auch 2 oder 3 Sommer zusammengearbeitet habe. Da kamen ja auch immer so 80 Teilnehmende zusammen, von Jugendlichen bis hin zu Frauen. Eine treffe ich gleich zum Abendessen, also Frauen, die um die 70 Jahre alt damals waren. Und Wassim hat dann also auch mit uns Vierteltöne musiziert mit einer Hingabe und er war auch sehr streng mit uns. Und 80 Leute versuchten mit ihm arabische Skalen zu singen. Das sind auch so Sachen, wo ich denke, Wahnsinn, was dann manchmal passiert im Raum. Also wenn man sich auf andere Menschen und das, was sie zu sagen und mitzubringen haben, einlässt.
Genau, also ja. Unglaublich horizonterweiternd. Diesen Lehrgang habe ich 6-mal begleitet. Die 8. Version davon läuft gerade, vom Land NRW finanziert über die Landesmusikakademie. Und ich bin da wahnsinnig stolz drauf und habe immer noch den Kontakt zu diesen rund 100 Menschen aus den ersten 5, 6 Lehrgängen. Und das sind einfach großartige Persönlichkeiten, die zum Teil auch wirklich in Festanstellung an Musikschulen gelangt sind, mithilfe des Lehrgangs.
Ja, toll. Ja, und heute bist du jetzt in diesem Amt Generalsekretärin des Deutschen Musikrats und vertrittst ja ganz viele verschiedene Untervereine oder Verbände, in denen auf ganz unterschiedliche Arten Musik gemacht wird und in denen, glaube ich, ganz viele verschiedene Ziele verfolgt werden. Und ihr seid irgendwie das Dach für diese verschiedenen Verbände. Du kommst sehr viel rum und kriegst Einblick. Und da stelle ich mir vor, ist das durchaus auch herausfordernd, da zu entscheiden, wo setzen wir jetzt einen Fokus oder wo können wir vermitteln? Genau, wie machst du das? Also wie gehst du da vor? Also es sind irgendwie über 100 Verbände, oder?
Wir haben jetzt aktuell 115 Mitgliedsverbände. Ja, wow. Und das geht von Musikwirtschaft bis natürlich in die Breite der pädagogischen Verbände und Amateurmusik bis Profimusik. Und Profi heißt auch eben die festangestellten Orchestermusiker, also Unisono ist unser Mitglied, genauso wie die Verbände der freien Jazzer oder der freien Ensembles, Freo und viele, viele andere. Also selbst der Bund Deutscher Karneval ist unser Mitglied oder Women in Arts and Media ist gerade unser Mitglied geworden.
Da dürften auch sehr unterschiedliche Menschen zusammenkommen, allein genau. In diesen 2 Gruppen.
Genau, ja. Und in diesen ganzen Gruppierungen ist wichtig, dass sie bundesweit arbeiten. Also wir nehmen jetzt nicht Einzelvereine auf, sondern die Dächer dieser Vereine. Und das sind alles sozusagen Dächer, deren Dach wir sind. Und wir haben auch nochmal ein Dach mit dem Deutschen Kulturrat. Das bedeutet, es gibt Themen, die die Kultur allgemein betreffen. Die Finanzierung, die Arbeitsgesetzgebung, Stichwort Herrenberg-Urteil, das Jahressteuergesetz, Stichwort Umsatzbefreiung für selbstständig Lehrende und so weiter. Da machen wir uns stark, deswegen sitzen wir auch in Berlin hier, 10 Minuten Fußweg vom Bundestag entfernt. Und die Meinungsfindung und die Priorisierung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern, die ja zuvorderst durchs 19-köpfige Präsidium vertreten werden, wo eine Buntheit der Verbände zu finden ist. Nicht alle, aber das Präsidium muss alle denken. Und dann haben wir 8 Bundesfachausschüsse, das sind eben Gremien, in denen zwischen 8 und 12 Menschen sitzen, die aus unseren Mitgliedern nominiert werden und die für 4 Jahre Themen wie Bildung, Medien, Recht, Musikwirtschaft, kulturelle Vielfalt, Musik in Religionen und Kirchen und so weiter beraten. Und da, das sind die Think Tanks, da wird nachgedacht darüber, was sind die Themen, was liegt an, und die entwickeln Positionspapiere. Jetzt könnte man sagen, ach Gott, ja, Positionspapiere.
Aber wieder eins.
Wieder ein Papier. Ja. Aber das gibt sozusagen mir das Handwerkszeug, in der Politik für Dinge zu streiten, wo ich weiß, das ist Konsens. Weil diese Papiere werden durchs Präsidium freigegeben und sie werden einfach getragen durch den Deutschen Musikrat. Und ich darf zwar durchaus meine eigenen Meinungen ausdrücken, weil wir haben die Mitgliederversammlung, wir haben das Präsidium und die Generalsekretärin oder der Generalsekretär ist eine eigene Instanz. Also ich darf durchaus auch
darüber hinaus Inhalte vermitteln.
Genau, ich muss jetzt nicht mit jedem Satz, den ich vertrete, mir den Rückhalt suchen, aber natürlich will ich in dieser Linie des Gemeinsamen sein. Und es gibt Themen, wo wir nicht zusammenkommen, und die vertreten wir dann nicht, sondern die muss jeder Verband für sich vertreten.
Magst du darüber sprechen, was du nicht vertreten würdest, zum Beispiel?
Also ich,
oder ist das zu...
Ich kann es kombinieren mit einem Erfolgserlebnis.
Sehr gut. Das wollte ich dich ohnehin fragen, was so politische Erfolge der letzten Zeit waren.
Genau, also als ich ankam, war es so, dass es keinen Konsens gab über die Honoraruntergrenzenempfehlung. Und Honoraruntergrenzen für die freien Künstlerinnen und Künstler bei durch den Bundesbeauftragten für Kultur und Medien geförderte Projekte müssen durch die Fachverbände festgelegt werden. Und es gab so ein bisschen ein Wildwuchs, würde ich nicht sagen, aber es gab einfach unterschiedliche Empfehlungen. Und das macht natürlich keine Klarheit, wenn es der Verband solche Empfehlungen hat und jener Verband eine andere. Es gab auch eine des Deutschen Musikrats, die aber nicht von unseren Musikwirtschaftsmitgliedern, gerade aus dem Bereich der Veranstaltungswirtschaft, mitgetragen wurden. Und mein Ziel war aber, dass wir eine gemeinschaftliche Deutsche Musikrat-Empfehlung hinkriegen. Und das haben wir jetzt Ende letzten Jahres geschafft. Anfang dieses Jahres ist es durchs Präsidium gegangen und ist jetzt eben die Empfehlung des Deutschen Musikrats getragen, auch von unseren Mitgliedern. Und das ist etwas, was sehr viel Arbeit macht, aber genau diese Konsensfindung, dieses jedem Versuchen zuzuhören, zu seinem Recht kommen zu lassen und dann die gemeinsame Linie finden, das haben wir geschafft, weil alle auch durchgehalten haben. Also da bin ich total dankbar, weil es waren auch durchaus langwierige Diskussionsprozesse.
Ja, das interessiert mich auch immer. Also wie gehst du da vor in so schwierigen Momenten, wenn die Emotionen hochkommen und die Menschen vielleicht nicht mehr so richtig fähig sind, einen Konsens zu finden? Hast du da irgendwie Wege, wie du damit umgehst?
Also auf jeden Fall haben wir angefangen, online zu debattieren, und das ist nicht für schwierige Situationen schwierig. Also haben wir eingeladen zu einer Präsenztagung und wirklich uns mehrere Stunden Zeit genommen, in einem schönen Ort mit Catering und allem, und den
Ganzvertretern
gesagt, Mensch, wir übernehmen auch die Fahrtkosten und bitte kommt, wir müssen im gleichen Raum sitzen. Und da haben wir den Durchbruch erzielt, wobei ich im Vorfeld auch viele Einzelgespräche geführt habe.
Ja, das ist notwendig, ja.
Genau, und dann haben eben der damalige Präsident, jetzt haben wir eine neue Präsidentin seit Ende Oktober, aber damals der Martin Maria Krüger und ich, wir haben das Ding geleitet. Und er hat durchaus auch an einem Punkt mal auf den Tisch geschlagen und gesagt, so und so. Und das ist ganz gut. Das ist dann die präsidiale Macht sozusagen. Und ich versuche immer allen Raum zu geben. Und Präsident, Präsidentin dürfen dann mal sagen, so stopp, da und da stehen wir. Was sagt ihr dazu? Und das hat ziemlich geholfen.
Ja, dann besinnen sich vielleicht alle in so einem Moment, wo eine Person mal auf den Tisch schaut. Mhm. Okay. So, jetzt hast du über ein vergangenes Event gesprochen, wo ihr verhandeln musstet und viele Interessen unter einen Hut bringen musstet. Was steht denn jetzt so bevor, so im nächsten Jahr, worauf du dich freust und was du jetzt gerade aktuell vorbereitest?
Derzeit bereiten wir sehr intensiv einen Kongress vor, der heißt Musikalische Bildung im Ökosystem Musik und soll sich drehen eben um musikalische Bildung weit gefasst. Im Kern fangen wir an mit Musikschule und Schule. Da haben wir ja die wunderbaren Studien Mulim-X und Mikado, die auch deutlich machen, wo der Hammer hängt, wo wir tätig sind.
Ja,
waren.
Große Studien.
Und diese Studien machen sicherlich einen wichtigen Teil im Kongress aus. Aber wir wollen darüber hinaus gucken und musikalische Bildung mit anderen Sektoren verbinden. Also Gesundheit, sprich Public Health, oder auch Wirtschaft oder auch Sozialentwicklung, Teilhabe. Also nochmal gucken, wo überall wirkt musikalische Bildung hinein. Und ganz wichtig ist mir auch der Bereich Potenziale transkulturellen Musiklebens, weil wir haben Musikleben hier im Land, von dem wir nichts wissen. Professionelle Szenen, Amateurmusikszenen,
die noch nicht so organisiert sind,
genau,
auch,
also die wir nicht
politisch
sehen,
organisiert.
Die wir sichtbar machen wollen, die wir ansprechen wollen und wertschätzen wollen. Und diese vier Bereiche möchten wir in Panels und in Diskussionen untersuchen und letztendlich dann aber auch nochmal einen großen Markt der Möglichkeiten aufmachen von vielen, vielen Aktivitäten musikalischer Bildung, sei es die Vereine, die in prekäre Stadtteile gehen und mit Kindern Musik machen, von denen es in vielen Städten welche gibt. Also zum Beispiel das Überhaus in Essen-Krei, da bin ich selbst im Vorstand. Da werden 400 Kinder jede Woche erreicht, kostenlos und mit musikalischer Bildung.
Toll.
Im weitesten Sinne, also nicht in Musikschulformaten, sondern auf andere Weise. Oder Vincentino hier in Berlin und viele andere.
Ja, die kenne ich auch.
Gibt es, die möchte ich auch dort mal ein bisschen vernetzen. Also da haben wir ein dickes Programm vor, wo wir auch Politik und Deutschen Städtetag und andere einbinden wollen. Der Staatsminister Dr. Weimer wird auch ein Grußwort halten. Also es wird hoch angesiedelt und hoffentlich ein bisschen Welle machen. Mein Wunsch ist, dass deutlich wird, das Ökosystem Musik ist nicht abgeschlossen, sondern das Ökosystem Musik wirkt eigentlich in alle Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens hinein. Also natürlich wissen wir auch, Musik wird für rechte Szenen verwendet und es gibt auch üble Verwendung von Musik. Aber nach meiner Erfahrung ist im Großen und Ganzen da eine riesige Chance, wo wir aber nie vergessen dürfen, dass es im Grunde genommen eine Kunst ist und nicht für Transfer speziell gedacht.
Ja.
Also meine Befürchtung ist immer, wenn alle denken, oh, musizieren macht so sozial und dann kommt irgendwas anderes. Man kann ja auch zusammen klettern gehen oder eine Pille
Fußball spielen.
Ja. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, die Musik als solche wahrzunehmen. Und wenn sie als solche wirken kann, dann tut sie auch all diese anderen heilsamen Dinge. Aber was ich maßgeblich finde, ist, dass Musik uns als Menschen ausmacht. Also es gibt ja wirklich Belege dafür, schreibt auch gerade der wunderbare Eckhard Altenmüller, dass wir als Homo sapiens damals in den Urgeschichten der Menschheit deswegen erfolgreich waren, weil gesungen wurde und weil das gemeinsame Singen die Gruppe stärkt in ihrer sozialen Bindung. Und wir wissen ja, dass gerade gegen andere Menschengattungen, wenn man so will, die es ja parallel gab, dass der Homo sapiens eigentlich viel schwächer war, aber er hat gesiegt, weil er sich als Gruppe aufgestellt hat und miteinander agiert hat. Und das geht durch Bindung. Und Bindung entsteht durch, die Mama singt mit ihrem Kind und plötzlich entsteht eine Wahnsinnsbindung. Und deswegen ist Singen so maßgeblich für uns und wird ja auch zum Beispiel in der Musiktherapie gerade bei Frühchen eingesetzt. Ich habe gerade einen Vortrag dazu gehört. Es ist atemberaubend. Also wenn die Frühchen in ihren Brutkästen von ihrer eigenen Mutter besungen werden, dann, die sind ja alle an Apparate angeschlossen, da werden ja ständig alle Werte gemessen. Und diese Werte werden so positiv, einfach weil die Mama fürs Kind singt. Das ist
und das wird den Müttern also auch gesagt, singen Sie bitte für Ihr Kind.
In dieser Studie ja, und ich befürchte sonst viel zu wenig. Und da müssen wir wirklich ran.
Meine Mutter hat jeden Abend mit mir gesungen vom Schlafengehen.
Mhm. Ja. Genau, das hat meine auch gemacht. Also ich habe sie nicht gehen lassen, bevor ich nicht das Lied komplett nachsingen konnte, bitte mit allen Strophen. Und ich bin ganz sicher, das legt den Keim fürs Musizieren ein Leben lang.
Ich bin da auch ziemlich sicher und mich treibt immer um, dass wir sowas so schwer beweisen können. Vielleicht sollte ich auch mal in dem Bereich mir Studien angucken, weil ich kann das durch mein praktisches Handeln als Musikpädagogin auch bestätigen. Ich habe ja auch in Lübeck an der Musikhochschule 3 Jahre immer in der Schule mit den 10-11-Jährigen gesungen, mit einer Musiklehrerin und den Studierenden. Und da habe ich das eigentlich auch jede Woche am Dienstagmorgen wieder gemerkt, wie wichtig das für die Kinder ist, da am Dienstagmorgen hinzugehen und das zu spüren. Also wir singen gemeinsam und wir gehen in Beziehung. Und das, wenn man dafür offen ist und das beobachtet, und das versuche ich bei den Studierenden eben auch zu wecken, ja, dann man muss es einfach erleben, das denke ich auch.
Genau, deswegen finde ich das so toll, Menschen zum Singen zu ermutigen. Und es gibt viel zu viele Menschen, die sagen, oh nee, ich kann nicht singen und ich bin unmusikalisch, Quatsch.
Jeder was, glaube ich, auch mit der Geschichte des Musikunterrichts an deutschen Schulen zu tun hat, leider.
Ganz genau. Also ja. Ich höre doch immer noch von, ich nenne ihn dann schwarzen Musikunterricht, also wo wirklich Menschen Musik ausgetrieben wird und ärgere mich darüber. Und,
ja, ich auch.
Diese Ich-kann-nicht-singen-Chöre, mit denen ja hier in Berlin begonnen wurde, sind wunderbare Sachen. Circle Singing, also auch nicht notenbasiert, miteinander, aufeinander hörend, prozessorientiert, ist ein großer Schatz und da haben wir noch ziemlich viel zu tun. Kleiner Tipp, die Professor Dr. Claudia Mennel, Neuropsychologin hier an der Charité, ich sage hier an der Charité, weil die ist quasi nebenan
um die Ecke,
von meinem
ja.
Büro, die forscht genau an dieser Schnittstelle Singen und Sprachentwicklung und kann wirklich belastbar darstellen, dass kleine Kinder, mit denen gesungen wird, sich sprachlich weitaus besser entwickeln.
Mir liegt immer mehr am Herzen, dass sie dadurch auch glücklicher werden, die Menschen, also durch Beziehungen. Also ich würde immer bei den Transfereffekten unterscheiden und ich habe da für mich auch, glaube ich, für mich persönlich so eine Rangliste, dass dieses, ich spüre, ich bin ein Mensch und ich kann über Musik in Beziehung mit anderen gehen, das wäre für mich zum Beispiel sowas, das wäre ganz oben auf meiner persönlichen Liste. Und das andere ist aber auch wichtig, glaube ich, um Leute zu überzeugen, die das nie erlebt haben und die auch denken, ja, das ist ein ganz wichtiges Ziel, Sprachförderung. Und ist es ja auch, damit Menschen in der Gesellschaft existieren können und arbeiten können. Und ich will es auch nicht gegeneinander ausspielen. Es ist einfach schwer zu sagen, was ist jetzt wichtiger. Und darüber streiten wir ja auch oft.
Ja, also wir beide wissen, was uns wichtiger ist.
Ja.
Aber in dem Moment, wo ich jemanden treffe und gerade jemanden an Entscheidungsstellen,
ja,
den ich oder die ich nicht damit kriege, dass Musik an sich wichtig ist, da finde ich völlig richtig zu sagen, Musik macht das, jenes, solches und dann die Menschen dadurch dafür zu interessieren. Und wenn sie dann doch mal ausprobieren, am Kontrabass zu zupfen oder in einer Gruppe mitzusingen und merken, was es mit ihnen macht, dann haben wir es ja auch geschafft.
Ja, stimmt. Jetzt haben wir über Transfereffekte gesprochen und was wir darüber denken. Und was jetzt, glaube ich, am Ende unseres Gesprächs noch interessant wäre zu erfahren von dir, ist, was du glaubst, wie wir junge Menschen, die eigentlich gerne Musik machen, auch in Gruppen und die auch Lust haben, da Verantwortung zu übernehmen, wie wir die wieder auch mehr davon überzeugen können, dass es auch gut sein kann, Musik zu studieren, und zwar auch die pädagogischen Studiengänge. Was glaubst du, sind da richtige Wege oder gute Ansätze?
Also ganz wichtig, glaube ich, ist, dass ihnen Persönlichkeiten begegnen, die genau mit dieser Mischung, selbst Musikerinnen und Musiker sein und auch pädagogisch aktiv sein, glücklich sind und die das klug verbinden können. Das gibt diese Menschen, wir haben es ja auch versucht in unserer Kampagne Zukunft braucht Musik, Zukunft braucht dich darzustellen. Da gibt es ja ein paar glühende Musiklehrkräfte, die das wirklich vermitteln, dass man das tun kann. Und auf der anderen Seite, glaube ich, brauchen wir Settings, wo junge Menschen, die gerne Musik machen, sich auch pädagogisch im geschützten Raum ausprobieren können. Also nicht gegenseitig anleiten. Etwas, was ja in diesen MusikmentorInnen-Programmen bundesweit an den Landesmusikakademien zum Beispiel oder auch in anderen Settings passiert. Und drittens, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass die Institutionen, die Musiklehrkräfte suchen, seien es Schulen oder Musikschulen, auch den Freiraum geben dafür, dass sie als Musikerinnen und Musiker wirklich tätig sein können, also auch künstlerischen Raum haben mit den Schülerinnen und Schülern oder auch ohne. Und da ist ein Problem, dass immer wieder auch Lehrkräfte zu stark eingesetzt werden und ihnen jeglicher Freiraum genommen wird, AGs zu erfinden, Projekte zu machen, die aber, wie ich ja schon sagte, eigentlich Schulleben oft erst befruchten und eine Atmosphäre herstellen, wo die Menschen sich engagieren und beteiligen und plötzlich auch vielleicht problematische Schülerinnen und Schüler aufwachen und neue Seiten an sich entdecken können. Also wo Potenziale geweckt werden, die wir sonst nie sehen würden. Und dazu brauchen wir Freiraum.
Ja, und ich glaube, dass diese AGs das größte Glückspotenzial haben, also für MusiklehrerInnen. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wir das, was wir in AGs machen, einfach auch im allgemein bildenden Musikunterricht am Vormittag genauso machen könnten. Und dass die Jugendlichen dann auch für Musik und das Musizieren auch im späteren Leben motiviert werden. Und wir können ihnen auch durch das Musizieren anwendungsorientiert auch das theoretische Wissen mitgeben, was viele immer noch wichtig finden, was auch wichtig ist, damit man in der Musik besser wird. Da möchte man ja auch dann Dinge verstehen. Mhm. Und ich stimme dir da total zu. Also auch was auch die Musikmentorinnen oder Tutorinnenprogramme angeht in den verschiedenen Bundesländern. In Schleswig-Holstein habe ich da ja auch in den 3 Jahren viel mitgearbeitet, in Rendsburg. Und ich habe mich so gefreut, einen jungen Mann jetzt wieder zu treffen in Münster an der Uni, der mich anlächelte, als ich kam und ich sagte so, wir kennen uns doch von Mut SH aus Schleswig-Holstein. Und der mir sagte, und ich weiß auch jetzt, ich will Musiklehrer werden und darum studiere ich jetzt hier auch Musiklehramt. Und da habe ich auch wieder im persönlichen Leben gemerkt, welche Kraft das hat. Und ich glaube, dass der schulische Musikunterricht genauso gestaltet werden kann wie diese Programme. Und daran arbeite ich auch gerade. Also dass wir uns erlauben, auch diese Freiheit zu denken.
Großartig. Also genau das wünsche ich mir auch von den Unis und Musikhochschulen. Ich sehe da viele verheißungsvolle Ansätze.
Und ich fange jetzt an, mit FachseminarleiterInnen so regional zu sprechen und merke aber auch, das wird viel Zeit brauchen, diese Gespräche, weil es gibt eben diese Vorgaben oder diese Tradition, die und die Inhalte müssen dem und dem Jahrgang vorkommen, die uns also spürbar einschränken oder wir glauben, sie schränken uns ein, aber wir müssen, glaube ich, einfach zusammen überlegen, ja, wie können wir diese Inhalte auch durchaus vermitteln, aber ein bisschen freier und ein bisschen offener. Und dazu müssen wir uns auch frei und offener mit Leistungsbewertung auseinandersetzen, die ja eine Vorgabe ist, zum Beispiel im schulischen Musikunterricht.
Ein Riesenthema. Mhm. Wir wissen ja beide, dass es Leute gibt, die sagen, nee, lass doch bitte bei Musik die Leistungsbewertung weg. Aber ich weiß auch, dass unser neuer Vizepräsident, der Jürgen Omerschmidt, der ja an der PH Heidelberg Musiklehrkräfte ausbildet, sagt, dann bitte auch bei allen anderen Fächern weglassen. Und das, weil in dem Moment, wo wir bei Musik die Leistungsbewertung weglassen, wird es als Fach nicht mehr ernst genommen in den
Universitäten. Ja, leider ist das so.
Davon können wir ausgehen. Und es wird auch im Fachdiskurs unter den Kollegen nicht mehr ernst genommen. Es wird dann das Fach, was auch oft schon versucht wird, draus zu machen, dieses, ach, das ist ja nur so ein bisschen zur Beschäftigung und damit sich alle mal ein bisschen entspannen können. Und das denken dann auch Schülerinnen und Schüler, nehmen es nicht mehr ernst und dann geht wirklich Leid los für Musiklehrkräfte.
Ja, wobei ich auch gegen argumentieren kann. Ich würde sagen, dass meine KollegInnen damals schon gemerkt haben, welche Kraft das Musizieren haben kann, wenn sie dann bei Konzerten waren und gemerkt haben, was manche Jugendliche geleistet haben, die sie aus ihrem Unterricht ganz anders kennen. Mhm. Also wenn die KollegInnen kommen, dann sehen sie das und denken auch, wow. Ja. Aber dazu muss man sie auch erstmal ins Konzert kriegen.
Ja, Also noch schöner wäre, das ganze Kollegium lässt sich durch Musik anstecken und man singt in der Konferenz gemeinsam und verabredet Schullieder, die auch in Mathe.
Das wird, glaube ich, in Dänemark auch so praktiziert. Das hat mir mal jemand erzählt, der in Dänemark war, dass da viel gemeinsam gesungen wird, auch alle dann.
Also sowas, was der Bertelsmann Stiftung bei der Musikalischen Grundschule versucht hat, die ja auch in einigen Bundesländern nach wie vor läuft, dass im Grunde Musik so ein roter Faden in der ganzen Schule ist. Und ich bin überzeugt, dass wenn man im Matheunterricht zwischendurch mal eine witzige Body Percussion einbaut, die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler viel besser hinterher ist.
Das war nochmal ein Abschlusstransfer-Effekt. Ich danke dir, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Bin gespannt auf die Tagung im März in Berlin. Und vielleicht sollte ich da auch teilnehmen und mitbekommen, was hier so passiert.
Ich muss wieder nach Berlin kommen. Da würde ich mich sehr freuen. Das wäre super. Vielen Dank für deine Einladung zum Podcast.
Das war die 89. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei Antje Valentin, die uns einen so lebendigen Einblick in ihre politische Arbeit und ihre Perspektive auf Musik gegeben hat. Wir freuen uns über Reaktionen und Rückmeldungen zu dieser Folge bei Spotify oder auf dem Blog Mehr als Töne mit oe.podigy.io. Ab sofort wird wieder monatlich eine neue Podcast-Folge erscheinen und nicht nur ich, sondern auch Studierende der Universität Münster sind bereits dabei, diese vorzubereiten. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Adventszeit, einen guten Jahreswechsel und wie immer viel Spaß beim Musik machen, hören und unterrichten.